Kathy. Ja, auch, das sage ich jetzt mal etwas über das eigentliche Thema hinausgehend, in zwei Varianten auf der IASB-Agenda steht. Das hier ist nur die eine davon. Und wir können dann vielleicht gleich nochmal auf die andere zurückkommen.
Ja, das Thema Equity-Methode wird eigentlich vor genau dem gleichen Hintergrund diskutiert wie die BCUCCs. Und zwar ist es so, dass auch das im Rahmen der Agenda-Konsultation 2011 als Forschungsprojekt mit hoher Priorität identifiziert wurde. Und auch hier ist es so, dass die bevorstehenden Erörterungen im ASAF und im IASB dann jetzt eigentlich erst den Auftakt des Projektes darstellen. Was zu erwähnen ist und was Ihnen natürlich noch deutlich mehr bewusst ist als mir, ist, dass das Thema beim EFRAG auch diskutiert wurde. Und Sie dazu ja auch Ihre Stellungnahme in einem eigenen Tagesordnungspunkt im Rahmen der letzten Sitzungen erörtert haben. Was ich daraus mitgenommen habe, ist, dass die wesentlichen Fragen, die Sie als, wie soll man sagen, als Ihre Stellungnahme verfasst haben, sich darauf belaufen, ob die Beibehaltung der Equity-Methode überhaupt sinnvoll oder notwendig ist. Und das Ganze vor dem Hintergrund der Frage, wie kann die Performance eines Investments am besten abgebildet werden. In Ihrer Stellungnahme werden ja noch Punkte angesprochen zur Berücksichtigung des überarbeiteten Frameworks und zur Thematik der Unit of Account, also dass diese eigentlich das Investment ist und nicht die Underlying Assets. Und deswegen wäre meine Vermutung, dass das alles Punkte sind, die dann auch im Rahmen, gerade die Eingangsfrage, ob die Beibehaltung der Equity-Methode überhaupt notwendig ist, dass das dann halt auch, wie soll man sagen, die wesentliche Botschaft in Bezug auf den Scope des Forschungsprojekts sein könnte. Zu diesem Thema gibt es ein Agenda-Papier, welches ich Ihnen mit zur Verfügung gestellt habe. Und in dem werden letztendlich dann auch drei Fragen an die ASAF-Mitglieder gestellt, wobei sich die erste halt eben auf den geplanten Scope bezieht. Wenn ich den kurz zusammenfassen darf, es geht darum, die Problematiken zu verstehen, welche mit der Equity-Methode gelöst werden sollen. Dazu sollen derzeitige Anwendungsfälle der Equity-Methode analysiert werden und darauf aufbauend soll dann geklärt werden, wie und warum bzw. ob die Equity-Methode diese Problematiken bzw. Fragestellungen löst. Berücksichtigt werden sollen dabei die Informationsbedürfnisse der User und im Endeffekt soll das Forschungsprojekt nach einem ersten Entwurf dazu führen, dass man Vereinfachungen an der Equity-Methode oder aber auch Alternativen zur Equity-Methode praktisch vorstellt bzw. diskutiert. Die erste Frage bezieht sich auf eine Scope, von daher stimmen Sie mit den grundsätzlichen Ansätzen des Projekts überein oder haben Sie an der Stelle Ergänzungs- oder Änderungswünsche?
Ein Punkt, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich hatte es mir irgendwo mal als Anmerkung angeschrieben. Ich finde in dem Papier die Vorgehensweise, so ein bisschen diese Diskussion, die dann teilweise geführt wird, ist das jetzt One-Line-Consolidation oder eine Bewertung? Ja, da kann ich auch sagen, das können wir irgendwelchen Professoren überlassen, die können das ja mal machen. Ist für mich gar nicht das Zentrum, sondern ich würde einfach mal, und das steht irgendwo auch hier drin, aber das wäre für mich eigentlich vom Schwerpunkt her das Wichtigste, dass ich mir nochmal die Frage stelle, macht es Sinn für gewisse Investments, bei denen ich keine Kontrolle habe, aber signifikanten Einfluss, und den muss ich mir vielleicht nochmal überlegen, wie definiere ich das? Das wird in dem Papier ja auch mal angesprochen mit diesem 20% und kann man das vielleicht ändern. Man sich aber also überlegt, wenn ich gewisse Investments habe, bei denen ich einen gewissen Einfluss habe, man könnte sich ja vorstellen, dass man es so definiert wie bei Control, dass man, wenn ich die Möglichkeit habe, in Gremien, bei denen die Finanz- und sonstige Policies festgelegt werden, eben halt Vertreter zu entsenden oder da Einfluss zu nehmen. Dass man das irgendwie so definiert, wenn man sagt, ja, wenn das der Fall ist, dann wäre das auch ein Ansatzpunkt zu sagen, hier brauche ich eine bestimmte Bilanzierungsmethode für diese Investments. Ich glaube, das muss man am Anfang ja mal klären. Ja. Besteht überhaupt ein Bedarf und dafür, hier eine Kategorie zu haben, die neben normalen Finanzinstrumenten und Control eine andere Bilanzierung generieren. Und damit würde ich vielleicht mal anfangen. Mich nicht lange damit aufhalten, One-Line-Consolidation, also hier diese Argumente, ja, das ist ja nicht Teil der Group und deswegen kann es keine One-Line-Consolidation sein. Also eine sehr schöne formale Überlegung, führt uns aber, glaube ich, nicht weiter. Also da war für mich immer so ein bisschen, das ist so ein akademisches, kann man sich drüber unterhalten, aber ist, glaube ich, nicht so wichtig. Von daher würde ich also erstmal in diese Richtung versuchen zu gehen, erstmal zu fragen, besteht weiterhin ein Bedarf für bestimmte Investments, die ich dann vielleicht auch nochmal abgreife und sage, ja, wenn ich signifikanten oder irgendwelchen Einfluss habe, dann macht es Sinn, hier eine andere Bilanzierung vorzunehmen. Halt nicht zum Fair Value oder zu fortgeführten AKHK und auch keine Consolidation, ob jetzt One-Line oder nicht. Also da würde ich vielleicht eher mit starten, mit dieser Frage.
Ich stimme dir dazu, wobei es mir schon schwerfällt, wenn ich jetzt User wäre, zu sagen, was ist denn eine bessere Information als Fair Value? Also rein jetzt von dem, was Equity Accounting aussagt, selbst wenn es eine Konsolidierungsmethode in einer Zeile ist, aber ist Fair Value an der Stelle nicht immer die bessere Information? Natürlich auf Kosten einer entsprechenden Volatilität eines Fair Values, ja. Aber wenn das bei AFS-Papieren geht und unterstellt wird, dass sowas geht, warum möchte man eben eine Equity-Methode haben, das stößt genau in deine Frage Richtung.
Würde das jetzt aber nur für Börsennotierte gelten oder auch für nicht börsennotierte Equity-Beteiligungen?
Ja, wenn dann für alle, gleichwohl natürlich jedem bewusst ist, es genau wie bei AFS-Papieren, wie schwer es ist, den Fair Value zu ermitteln. Ja.
Das heißt, also, das, und du glaubst ernsthaft, dass Analysten lieber wollen, dass die Unternehmen den Fair Value von der Equity-Beteiligung tatsächlich periodisch schätzen?
Ja. Das ist, kann man mit Analysten evaluieren, was ihnen lieber ist. Es ist ja genau das gleiche wie bei AFS-Papieren. Da kann man ja auch die Frage stellen, okay, ist es. Die Übergänge sind ja teilweise auch fließend. Ne? Wenn ich jetzt, sagen wir mal, vereinfacht gesagt 19%, dann habe ich dann Fair Value und 21%, dann mache ich dann eine Equity-Methode.
Aber das war doch eine von den entscheidenden Diskussionen auch im Zusammenhang mit IFRS 9, dass es im Endeffekt so ist, dass was wir heute sozusagen Available for Sale haben, dass das in der Regel, wenn es nicht börsennotiert ist, von den meisten Unternehmen defaultmäßig at cost bilanziert wird und dass durch den neuen IFRS 9 das in der Form nicht möglich ist. Und da hat sich eine riesige Diskussion daran entsponnen. Also ich glaube, was ich damit sagen will, ich glaube nicht, dass wir jetzt sagen können, die Problematik haben wir jetzt auch schon bei Available for Sale, weil in der Regel die meisten Unternehmen einfach dann at cost letztendlich bilanzieren. Ich habe auch nicht den Eindruck, dass der Markt das irgendwie negativ konnotiert.
Dann ist ja eben die Überlegung, okay, wenn ich das eine nicht kann und der Rückfall at cost, ist der so schlimm an der Stelle im Vergleich zum Equity Accounting, dann kann man es noch stärker simplifizieren.
Irgendeinen Proxy brauche ich im Zweifel für. Ich will das Ding ans Atmen bringen. Ich will im Zweifel nicht von vornherein sagen, at cost ist eine völlig offene Option. Und wie ich es ans Atmen kriege, Fair Value ist eine Variante, Equity-Methode ist vielleicht eine andere Variante und beim Fair Value weiß ich nicht, ich wäre da geneigt, ich weiß, dass ich da vielleicht auch irgendwas ausblende, zu sagen, wir müssten nochmal über die Package-Faktoren nachdenken. Denn das P times Q ist ja doch erstmal so im Fair Value relativ stark verankert und in unserer Equity-Bilanzierung irgendwo auch. Auf der anderen Seite, ist denn nun wirklich mein Investment von 47%, 45%, 32%, 52% oder was auch immer am besten mit P times Q abgebildet? Oder muss ich da, wie gesagt, nicht auch nochmal über das Paket als solches nachdenken?
Ich glaube, an der Stelle ist es ja hilfreich, tatsächlich sich das in Erinnerung zu rufen, was wir bei Tech beim Stab in Auftrag gegeben haben, uns nochmal zu sagen, warum gibt es eigentlich überhaupt diese Equity-Methode? Und das war genau dieser Atmungseffekt, den man eben sehen wollte, und das war das Atmen nach unten, also die Kurzatmigkeit. Ich glaube, das Problem bei der Equity-Methode ist, dass sie ja asymmetrisch wirkt. Die Verluste, die zeige ich sofort, und die Gewinne zeige ich nur dann, wenn sie im Grunde genommen thesauriert werden. Ja, es ist ja immer eine Kombination aus Performance-Maßstab plus plus Thesaurierungspolitik.
Ist es immer anteiliger Jahresüberschuss oder Verlust?
Richtig, aber es ist anteiliger Jahresüberschuss oder Verlust, wenn ich thesauriere, gell?
Nein, immer.
Bei Equity-Methode gucke ich doch aufs Equity.
Ja, aber
ja, wir reden, die Frage ist jetzt, da müssen wir wieder, exakt, ja. Also, dass du,
wieso? Aber ja, genau. Es ist gerade nicht Ausschüttung, sondern anteiliger Jahresüberschuss.
Genau. Die Ausschüttung reduziert dann wiederum das Equity.
Ja, ja, aber das ist ja das, was er meint. Wenn ich das voll ausschütte, dann bleibt das Equity konstant.
Eben.
Aber im Ergebnis ist es von der Performance.
Ja, das wird in den Quartalen bis zur Ausschüttung wird der Equity-Buchwert angehoben und er sinkt dann wiederum ab im Zeitpunkt der Ausschüttung.
Aber es ist dann die Frage, was ist praktisch die Performance? Ist die Performance im Grunde genommen die reine Bewertung oder ist es die Form, die Realisierung im Grunde genommen, indem ich eben Dividendenzahlungsstrom bekomme? Da muss ich ja schon überlegen.
Es ist weder noch, es ist noch Equity ist es im Moment wirklich, wie Christoph es sagt, die anteiligen Ergebnisse. Und ich habe gerade nochmal als Martin das Thema gemacht mit Fair Value und so weiter. Vielleicht müsste man auch nochmal überlegen, ob dieses Kriterium, ich habe signifikanten Einfluss, weil selbst wenn ich den habe und habe jetzt einen Sitz im Aufsichtsrat oder wo, dann bin ich ja auch nicht derjenige, der bestimmen kann, wann ich jetzt Dividenden bekomme oder sonst was. Vielleicht ist das auch nochmal ein Punkt. Ich glaube, was sinnvoller wäre, die Frage ist, ob man es wirklich dann auch in Standard fassen kann, zu sagen, ob du jetzt 19 hast oder 25% oder 10, es kommt eigentlich darauf an, warum hältst du das Investment? Und wenn es ein Investment ist, das ich halte, um einfach Wertsteigerung zu generieren, dann ist eine Fair-Value-Bewertung wohl das Richtige. Wenn ich aber sage, nein, das ist etwas, jetzt kommt wieder das Wort Business Model oder nach meinem Geschäftsmodell, ihm halt dazu dient, mein Kerngeschäft ihm halt zu unterstützen. Das mache ich nicht nur in Tochtergesellschaften, sondern teilweise auch mit assoziierten Unternehmen oder mit Joint Ventures. Dann ist die Performance ja eher eine anteilige Ergebnisse zu zeigen und nicht eine Fair-Value-Bilanzierung, die könnte ich dann ja auch bei den Tochterunternehmen genau sagen, warum machst du das nicht zum Fair-Value? Jetzt ist es natürlich schwierig, diese Unterscheidung, aber ich sage mal von der Theorie her, wäre das meiner Ansicht nach die richtige Trennung, dass man sagt, da müsste ich auch die Performance als anteilige Ergebnisse zeigen und dann sehe ich die Equity-Methode eigentlich mal als eine Vereinfachung im Vergleich zu einer Vollkonsolidierung, dass ich da eben halt sage, das mache ich one-line.
Also wenn ich jetzt mal ganz frei denken würde, dann begrüße ich diese Idee through the eyes of management. Ja. Das hätte für mich aber auch unterschiedliche Implikationen auf den Ergebnisausweis. Nämlich wenn ich eine Investition halte, wo ich sage, naja, das ist eigentlich nur eine Form von Cash Deposit, zwar ein bisschen langfristiger, strategischer Geldanlage, Fair-Value-Bilanzierung, dann bitte Finanzergebnis. Wenn ich sage, okay, nein, da ist eine bestimmte Technologie, wo ich mehr oder minder auch immer ein Auge drauf werfe, wo ich aus diesen Gründen auch möglichst in Boardsitzungen vertreten sein möchte oder sonst irgendwas, was mein Geschäftsumfeld umgibt und wo ich eine Art von Informationskontrolle ausüben möchte, dann werden solche Beteiligungen eben häufig aus operativen Gründen eingegangen, insofern dann auch operatives Ergebnis. Und da bin ich dann businessnäher und würde sagen, das ist ähnlich wie bei einem Tochterunternehmen, insofern dann vereinfacht Equity-Methode. Wenn man zu diesem Schritt käme, wäre das sicherlich, wie ich finde, sachgerecht.
Das wäre dann noch die Diskussion um den Scope, also dass man nochmal festlegt, macht es überhaupt Sinn und sagen wir, wir haben es jetzt nicht explizit besprochen, aber ich fasse einfach mal die Meinungsäußerung zusammen, ich glaube schon, dass man sagt, ja, diese Equity-Methode, anteilige Ergebnisse zu realisieren, macht für gewisse Investments schon Sinn, für die, die eben halt im das operative Geschäft.
Kurz mal eine Zwischenfrage, weiß ich gerade wirklich nicht, ist eigentlich Voraussetzung für ein assoziiertes Unternehmen, dass es ein Business ist?
Das 20 steht nur Entity und nicht Business. Das muss, meine ich, kein Business sein.
Okay, war nur mal so eine Zwischenfrage.
Kann aber auch historisch gewachsene Diktion sein.
Sonst nicht.
Aber das kann man ja auf jeden Fall mal mit aufnehmen, sonst ob das gegebenenfalls auch noch irgendwie eine Implikation hat. Wobei, wenn es...
Ich könnte eine haben. Ja. Ich finde das jetzt eigentlich überlegenswert, weil ich ja eigentlich Online Consolidation, da steckt ja schon stark dieser Frustrei-Gedanke drin und Goodwill entstehen und sonst was. Spielt das eine Rolle für die Equity-Methode und die Behandlung von assoziierten Unternehmen oder sollte es eine Rolle spielen?
Die hätte ich vorhin vielleicht etwas grob fahrlässig gesagt. Details kommen dann ja noch. Wo kommt dann eben gegebenenfalls ein Goodwill? Wo fange ich an, unter Wasser zu gehen und unter Wasser weiter zu bilanzieren? Oder mache ich eben irgendwo bei Null erstmal Schluss und lege irgendwo einen Bierdeckel an? Was mache ich mit Zwischenergebnissen oder Ähnliches? Das kommt dann ja alles noch.
In dem Fall, ich habe die Argumente auch nie so richtig verstanden. Eigentlich sagen müsste, wenn da Verluste, anteilige Verluste, dann muss ich die auch zeigen, selbst wenn ich den Buchwert abgeschrieben habe.
Der Deckel?
Und nicht so wie bisher, aber nur dann, wenn du eine Garantie übernommen hast. Also ich meine, auch bei einem Tochterunternehmen, wenn das eine Legal Entity ist, dann sage ich auch, ja, ist mir egal. Also wenn das EK aufgetaucht ist, dann war es das. Warum zeige ich denn da die Verluste?
Ich glaube, dass es schon so ist, dass man bei einem Tochterunternehmen und bei einem At Equity eben aufgrund des unterschiedlichen Einflusses natürlich auch unterschiedlichen Haftungsrisiken ausgesetzt sein kann. Ich glaube, dass das so potenziell die Überlegungen sind. Ja, deswegen ist ja schon so, dass im IS 28, glaube ich, schon dieser Safeguard drin ist. Ja, wenn du Nachschusspflichten unterliegst, dann musst du natürlich eine Rückstellung oder eine Verpflichtung letztendlich ansetzen. Und dadurch wird das, denke ich, aufgefangen.
Ist in Ordnung, Klaus, aber dann bitte auch bei Tochterunternehmen. Nur dann, wenn ich eine Nachschusspflicht habe, die Verluste mit übernehmen, wenn ich sie nicht habe. Ich kann ja der Tochtergesellschaft sagen wir mal, eine Insolvenz gehen lassen, ohne dass ich irgendeine Nachschusspflicht habe. Dafür haben wir ja die Legal Entities mit der Begrenzung der bei ADs und GmbHs, da muss ich halt nichts machen. Dann konsequent in beiden Bereichen.
Ich glaube, ich kann das verstehen, vielleicht ist es auch richtig, aber ich glaube, dass da halt im Endeffekt dann auch der Entity View dann wiederum zuschlägt. Ich glaube, dass halt das wahrscheinlich aus Sicht des IASB der Entity View hier gilt. Es gibt keine legalrechtlichen Grenzen bei Tochtergesellschaften. Dann ist es eine Einheit. Wenn ich eine Equity-Beteiligung habe, da bricht es dann auseinander, die Logik. Und ich will jetzt nicht sagen, dass das richtig ist, aber ich kann, sagen wir so, ich kann eine Argumentation aufbauen, warum ich es theoretisch machen kann. Aber ob es richtig ist, ist
ja, der Punkt ist auch für Banken interessant, weil wenn das EK-Investment sehr klein ist und der Kredit groß und das EK ist aufgebraucht, Verluste entstehen, dann wird ja das FK angeknabbert, sozusagen. Also insofern hat man vielleicht keine Nachschusspflichten, hat aber ja schon mehr Geld reingesteckt. Macht man jetzt den Deckel und verrechnet diese Verluste nicht oder doch? Und wenn ja, wenn man diese Verluste weiter berücksichtigt, dann knappert das wieder die Behandlung von IAS 39 und der Bildung der EWB an. Ja, weil der Kredit wird ja auch noch bilanziert und das, was man nicht zurückbekommt, wird über die Einzelwertberichtigung abgebildet. Also habe ich quasi so ein Spannungsfeld. Entweder eine Doppeltberücksichtigung oder ich muss künstlich irgendwo eine Grenze ziehen und sagen, so viel vom FK ist eigentlich Eigenkapital ersetzend vom Charakter her. Und diese Grenze zu ziehen ist schwierig.
Ich meine, es ist schwierig, aber das steht ja im Standard, wenn es so Teil des Long-Term-Investments ist. Also du hast ein langfristiges Darlehen, so dann wird es praktisch auch, dann werden auch da die Verluste berücksichtigt. Ich glaube, du hast aber keine Doppelerfassung, weil wenn ich mich recht erinnere, machst du erst die Verluste, die du berücksichtigst und guckst dann nach, ist der Buchwert jetzt noch irgendwo gedeckt? Und falls nicht, dann müsst ihr da nochmal ein Impairment drauf machen. Es ist natürlich trotzdem schwierig, weil die Diskussion geht dann los, ist es Teil des Long-Term-Investments oder nicht? Ja. Das Problem wäre halt dann gelöst, wenn ich sage, die werden immer berücksichtigt, die Verluste. Oder ich sage, sie werden nie berücksichtigt. Genau.
Im Endeffekt haben Sie ja auch der zweiten Frage zum ASEF-Meeting dann auch schon vorgegriffen. Da geht es ja um die Alternativen, also Vereinfachung der Equity-Methode, Beibehalt, Fair Value at Cost. Ist ja hier alles schon mit angeklungen, von daher bleibt nur noch die dritte Frage, aber wahrscheinlich haben Sie auch dies schon beantwortet. Gibt es sonst noch irgendwelche Punkte, die Sie berücksichtigt sehen wollen? Ansonsten wären wir, glaube ich, durch die Fragen dann auch durch.
Alles in allem sehr viele überlegenswerte Dinge, aber auch nicht von vornherein ein klares Ja, wir brauchen die Equity-Methode, geschweige denn notwendigerweise in der derzeitigen Form, noch ein klares Nein, wir wollen sie von vornherein in die Tonne tun.
Vielleicht nochmal einen kleinen Hinweis. Also wenn wir jetzt, ich bin ja mal so ein Verfechter, das eher als One-Line-Consolidation zu sehen, aber was ich mir wünschen würde, ist, dass man vielleicht auch nochmal hinterfragt, wir haben ja nicht vor allzu langer Zeit die Quotenkonsolidierung abgeschafft. Jetzt kann man natürlich sagen, eine Equity-Methode, ist das nicht einfach nur eine Netto-Quotenkonsolidierung? Und ich könnte mir vorstellen, dass ein paar konzeptionelle Bedenken, die gegen die Quote geäußert worden sind, auch für einen Net-Equity-Netto-Ansatz, nenne ich es jetzt mal, valide wären. Da würde ich mir wünschen, dass man die dann in der Diskussion auch nochmal hinterfragt, macht das dann wirklich einen Unterschied, dass ich trotzdem so ein Accounting-Relikt halt netto mitziehe, wo ich es doch brutto für Überquote gerade erst verboten habe.
Wobei ich meine in Erinnerung zu haben, dass diverse Bedenken bisher ja auch durch Anhangangaben aufgewogen werden sollten und es ja auch unterschiedliche Vorstellungen dazu gibt, was man im Anhang alles noch sagen soll, wie eigentlich notfalls eine Mini-G&V oder irgend sowas aussieht. Und eigentlich ist das auch wieder ein schönes Beispiel dafür, dass man nicht bei Zweifeln an der Bilanzierungsmethode hinten durch den Anhang versuchen soll, diese Zweifel mal beiseite zu schieben, sondern eigentlich noch mal länger vorne drüber nachdenken sollte.
Ich würde das Thema auch gar nicht so kritisch sehen, weil ich glaube, diese mit dieser Quotenkonsolidierung war insbesondere das Thema in der Bilanz. Was habe ich denn da? Da habe ich Anteile an Assets, die ich gar nicht kontrolliere. Was sollen das? Was sind denn das für Assets überhaupt? Dieses Thema habe ich natürlich bei AdEquity nicht. Da habe ich ein Ding in der Bilanz stehen. Ich glaube, was dahinter hängt, diese, ich sag mal, quasi Quotenkonsolidierung, die ich in der Nebenbuchhaltung mache, dient halt der, das kann man jetzt so sehen oder anders sehen, dem korrekten Performance-Measurement. Wenn ich also hingehe und sage, ich möchte eigentlich hier mein anteiliges Ergebnis an diesem Investment, nicht zum Fair Value, weil es ist operativ, das möchte ich zeigen. Also deswegen, klar kann man diese Kritiken an der Quotenkonsolidierung festmachen, aber ich glaube, die greifen hier nicht so, weil ich eben halt in der Bilanz, für mich ist die Ad-Equity-Methode eher ein Thema fürs richtige Performance-Measurement. Ob man dem zustimmt oder nicht, ob es das Richtige ist. Das ist weniger ein Thema Quotenkonsolidierung in der Bilanz. Deswegen habe ich ja auch nur diesen einen Ansatz in der Bilanz. Aber
wenn ich das Thema dann aufnehme, dann gibt es vielleicht ein Cross-Cutting-Issue, was in deine Frage, haben wir eigentlich Equity oder nicht, reingeht. Nämlich, das wäre die Equity-Methode unputtable Instruments. Das heißt, wenn ich sage, ich bin an einer Personengesellschaft beteiligt und das eben mit maßgeblichem Einfluss, wie mache ich das da eigentlich? Da gibt es, glaube ich, so ein Thema, was man mal locker im Augenblick ignoriert. Ja. Und das wäre ein Punkt. Aber das wäre ein Punkt, den würde man dann vielleicht auch mal aufnehmen können sollen.
Also wenn man diesen Performance-Gedanken in den Vordergrund stellt, dann würde ja in der Tat eine Menge dafür sprechen zu sagen, vielleicht ist so ein dualer Ansatz in der Tat ganz gut zu sagen. Also wenn es ein aktives Business ist, was in meinen Business mit reinspielt, dann macht eher so eine Konsolidierungsmethode im Ganzen im Allgemeinen nicht mal Ad-Equity Sinn. Wie man die definiert, müsste man noch sehen. Und auf der anderen Seite, wenn ich sage, nee, ist ein reines Investment, dann ist es auch egal, ob ich 2% halte oder 49%. Dann ist es ein normales Finanzinstrument, ein AFS-Papier und folgt den IFRS 9 Bewertungsregeln dann zukünftig. Ne?
Und IFRS 13 mit Package Factor oder auch nicht Package Factor und mit Proxy und Proxy-Anschaffungskosten? Fragezeichen.
Allerdings schon, dass man, also dass der Einfluss, ich hatte ihn ja immer so ein bisschen kritisiert, aber ich glaube auch Martin hat es irgendwo zwischendurch mal gesagt, spielt natürlich schon Einfluss, wenn ich jetzt sage, das ist Teil meines operativen Geschäfts und ich halte 2% an dem Ding und habe absolut nichts zu sagen, dann wird es natürlich schwierig. Also man muss jetzt vielleicht nicht mit den 20% weitergehen, das ist die Frage, das ist praktikabel, ist natürlich auch sehr stark für Strukturierung angelegt. Oder man geht hin, wie ich es am Anfang gesagt habe, und sagt, naja gut, also wenn du die Möglichkeit hast, in Gremien zu sitzen, in denen die Entscheidung getroffen wird, dann hast du einen Informationsvorsprung, dann hast du auch einen gewissen Einfluss und dann hast du auch ein anderes Interesse als einfach nur ein Finanzinvestor, der sagt, ich guck mal, wie sich das Ding im Wert entwickelt.
glaube, wir haben es nahezu erschöpfend ventiliert und würden dann hier abschließen und nach angemessener kurzer Pause zur Disclosure Initiative übergehen.